bis dann irgendwann, so mit 40, die Entscheidung für mich im Raum gestanden ist, soll ich Winzer werden oder nicht?
Prost Mahlzeit, der Podcast rund um Wein, Kulinarik und andere Dinge, die das Leben schön machen. Von und mit Conny Weinlover und Christoph Baumert.
So, wunderschönen guten Nachmittag. Conny, wir haben uns wieder in Horizon eingefunden. Und du wirst uns erzählen, wer bei uns vor dem Mikro sitzt.
Ja, hallo, grüß euch von mir. Ja, wir sind, wie der Baumi schon gesagt hat, wieder in Horizon. Und zwar dieses Mal beim Bio-Weingut Moritz. Ein Weingut mit viel Geschichte, viel Kunst und vielleicht im schönsten Keller Österreichs. Schaut, dass ihr das alle nicht live sehen könnt, sondern nur zuhören könnt. Aber wir werden versuchen, dass wir euch das ein bisschen beschreiben. Lieber Alfred, vielen Dank für die Einladung, dass wir da sein dürfen.
Ja, sehr gerne. Hallo.
Vielleicht steigen wir gleich so ein.
Na, ich muss mal gleich eine Lanze brechen für das Weingut, weil für mich interessiert das immer Kunst und Wein, das passt gut zusammen, das ist beides Genuss. Und was mich immer fasziniert, ich bin auch immer in Venedig auf der Biennale, alle zwei Jahre, und da gehe ich durch die Hallen, da sind manche Dinge für mich so, wo ich sage, okay, das ist jetzt Kunst, das ist Provokation, aber trotzdem interessant, dass es eben Menschen gibt, die sich auf den Plan gerufen fühlen oder für sich selbst den Plan haben, dass sie immer etwas ausdrücken. Deshalb finde ich das immer sehr beneidenswert, weil das, was die Conny und ich machen, wir leben ja quasi vom Schmäh der anderen, sondern wir begeistern uns für das und sich auf die Bühne zu stellen oder als Musiker zum Beispiel oder als Künstler etwas zu kreieren und sagen, so, das stellt es hin und das ist Kunst, das ist beneidenswert, weil da muss man ein bisschen Selbstbewusstsein auch haben. Wie ist das bei dir gekommen?
Ja, da hast vollkommen recht. Man braucht entweder Selbstbewusstsein oder man braucht eine Rückmeldung, dass das gar nicht so schlecht ist, was man macht. Das ist aber im Weinbau ähnlich. Also Wein und Kunst oder ich will es jetzt nicht unbedingt als Kunst bezeichnen, sondern Ausdruck einer Kreativität, ob das dann Kunst ist oder nicht, das müssen andere beurteilen. Aber bei mir im Keller und im Weingut hängen natürlich relativ viele Bilder herum. Das ist ein Ausdruck meiner Kreativität. Und das, ich muss dazu sagen, bevor ich Winzer geworden bin, vor circa 20 Jahren, war ich schon sehr kreativ und habe immer wieder Ausstellungen gemacht. Angefangen hat es so, ich habe in Wien eine Wohnung gehabt, habe ein Bild gebraucht für eine Wand. Da habe ich gedacht, soll ich mir eins kaufen oder soll ich es selber malen? Da habe ich gedacht, okay, ich probiere es einmal. Ich habe selber ein Bild gemalt, hat gar nicht so schlecht ausgeschaut, habe es hingehängt. Dann ist ein Bekannter von mir gekommen, was sich dann später ausgestellt hat. Sein Vater ist ein Kunstsammler, der hat mir das Bild abgekauft. Da habe ich mir gedacht, okay, also war es gar nicht so schlecht. Dann habe ich ein zweites Bild gemalt, weil mir der Platz ja wieder leer war. Habe ein zweites Bild gemalt, dann ist der wiedergekommen zufällig. Ich habe gesagt, boah, das ist ja noch besser als das erste. Hat man das wieder abgekauft. Dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt mache ich gleich drei auf Reserve. Dann habe ich mehr gemacht. Dann habe ich im Büro natürlich ein paar Bilder aufgehängt. Und mein damaliger Chef war zufällig Obmann oder Präsident von einem Kulturverein. Und der hat dann gesagt, naja, Herr Moritz, wollen Sie nicht eine Ausstellung einmal machen? Dann habe ich gedacht, ja, warum nicht? Also wenn die Bilder anderen Leuten auch gefallen und nicht nur mir, dann kann man das schon machen. Also mit dem ist dann natürlich das Selbstbewusstsein gekommen. Also es ist natürlich so, nicht alle Bilder und jede Kunstrichtung wird jedem gefallen. Das ist ganz klar, Kunst polarisiert immer. Ist, wie du sagst, teilweise Provokation, teilweise halt anerkannt von Kunstkritikern. Bei mir war es teilweise schon ein bisschen Provokation auch, weil man dachte, jetzt mal einmal ein ganz schieres Bild und schau, ob es den Leuten gefällt. Und tatsächlich, irgendjemanden gibt es immer, der sagt, heißt, das ist gar nicht so schlecht. Und so habe ich dann die erste Ausstellung gemacht, das ist jetzt sicher schon 40 Jahre her ungefähr. Und dann hat sich das so entwickelt, dass ich fast regelmäßig, also sicher zwei, dreimal im Jahr, irgendwo eine Ausstellung gemacht habe. Also teilweise auch in so kleinen Galerien. Und das hat sich halt dann so über die Jahre hingezogen, bis dann irgendwann, so mit 40, die Entscheidung für mich im Raum gestanden ist, soll ich Winzer werden oder nicht? Aber das erzähle ich euch vielleicht später noch, also da tauchen sicher noch Fragen auf. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das kann man eigentlich super kombinieren. Kunst und Wein, Beides ist eine kreative Tätigkeit. Malen, ein Bild entsteht relativ schnell. Das kann in 5 Minuten fertig sein oder in einer Woche. Beim Wein dauert es halt immer ein Jahr. Also da kann man nicht so viel in kurzer Zeit korrigieren. Aber grundsätzlich ist es die gleiche Herangehensweise. Und so hat sich das bei mir entwickelt. Was war eigentlich die Frage? Wurscht. und dann habe ich mir eben gedacht, das kann man gut verbinden, Kunst und Wein. Und wenn ich dann Winzer bin, so hat sich das der kleine Fredi damals vorgestellt, dann habe ich viel Zeit, dass ich mich nebenbei malen kann. Mhm. Weil in Wien habe ich einen 40-Stunden-Job gehabt, da habe ich jetzt nicht so viel Zeit gehabt und habe mir gedacht, okay, als Winzer arbeite ich sicher nicht so viel und da kann ich dann viel malen. So kann man sich täuschen. Seit ich Winzer bin, habe ich fast nichts mehr gemalt, außer ich brauche irgendwo ein Bild, es fehlt irgendwo was, weil man halt als... Wenn man Winzer ist, dann ist man Winzer und sonst nichts.
Da bleibt keine Zeit mehr.
Da bleibt keine Zeit und jede freie Minute, die man hat, oder wenn man sich jetzt irgendwann einmal ein paar Stunden freischaufelt und sich denkt, naja, jetzt mal, denkt man sich aber dann, naja, aber eigentlich könnte ich im Weingarten dort ein bisschen herumzupfen, im Kölner gehört dort der Wein anzogen oder was auch immer. Also man wird dann ja zum Perfektionisten und nimmt sich kaum mehr Zeit für irgendwas anderes. Und daher ist die Kunst jetzt viel weniger geworden, aber sie ist natürlich im Weingut überall präsent.
Und das ist das Schöne, wenn man eben zu dir kommt. Ja, es ist ja nicht so, dass nur der Keller ist, sondern schon bei der Einfahrt in den Hof quasi wird man überrascht von Kunst in jeglicher Form. Also das sind jetzt keine Bilder, sondern Objekte, sage ich jetzt einmal.
Ja, wobei dazu sagen muss, die Objekte sind nicht von mir, okay. Die sind nur teilweise von mir. Das hat sich jetzt so entwickelt. Ich habe angefangen mit dem Künsteln, mit dem Kreativsein. Und irgendwann hat dann mein Bruder angefangen, weil er gesehen hat, das probiere ich jetzt auch. Ich mache jetzt ein paar Mal Skulpturen. Und die stehen jetzt natürlich auch im Garten. Dann haben meine Eltern angefangen. Das war überhaupt ganz witzig. Meine Mama hat gesagt, ist zu mir gekommen und hat gesagt, hörst du, im Weingarten, da fallen so viele alte Rebstöcke an. Also wenn Rebstöcke hin wären und sie werden gerodet oder es werden neue Rebstöcke gesetzt, kannst du nicht mit diesen alten Rebstöcke irgendwas machen? Das waren doch super Kunstwerke. Und ich habe gedacht, warum soll ich da was machen? Und ich habe gesagt, Mama, mach's selber. Und dann hat es angefangen, den ersten Rebstock zu bemalen. Der Vater hat dann halt hat es zusammenschraufen müssen oder zusammennageln oder was auch immer, irgendwelche Sockel machen. Und das ist jetzt sicher auch schon 15 Jahre her und seitdem tun meine Eltern auch immer wieder irgendwelche Objekte, Kunstobjekte
eigentlich kreieren. Ist es ein Museum.
Ein Schmelztiegel der Kunst in alle Richtungen.
Genau.
Ja. Also wir machen halt, was man gern macht. Also das und egal was. Und es ist ja ziemlich egal, ob das dann schön ist oder nicht schön ist, ob es wem gefällt oder nicht. Ich finde, das ist auch eine gute Lebenseinstellung, wenn man, und ein Privileg, wenn man machen kann, was man will. Und man muss nicht davon leben. Also das ist ja bei der Kunst eigentlich immer die Schwierigkeit, was mache ich jetzt? Man stellt sich dann immer die Frage, wenn man davon leben muss. Kann ich davon leben? Kann ich das verkaufen? Und wenn ich es nicht verkaufen kann, das, was ich mache, dann muss ich es anders machen. Und dann ist schon immer das, was man eigentlich selber gern machen würde. Hm. Also da leidet dann die eigene Kreativität und man passt sich halt dann ein bisschen an.
Und beim Wein ist es,
so ist es. Und beim Wein ist es ähnlich. Also ich bin zum Glück in der Lage, und ich war immer in der Lage, früher habe ich 3 Hektar Weingärten gehabt, jetzt habe ich ja nur mehr 0,75 Hektar, also jetzt habe ich nur mehr einen Weingarten. Also ich habe eigentlich auch dort immer machen können, was ich wollen habe. Weil ich habe gewusst von Anfang an, 3 Hektar Weingärten, das sind 15.000 Flaschen im Wein im Jahr, die verkaufen sie fast von selber. Und wenn ich es nicht verkaufen kann, dann kann ich es im schlimmsten Fall mit den Freien selber trinken. Habe ich zum Glück nicht müssen, aber da hat man auch wesentlich mehr Freiheit, wie man ist jetzt an irgendwelche Großhändler gebunden, an den Lebensmitteleinzelhandel und so weiter. Und du musst jedes Jahr die gleiche Qualität und vielleicht die gleiche Richtung vom Wein machen. Das habe ich zum Glück nie gehabt und habe es noch immer nicht und kann mehr oder weniger tun, was ich will. Habe dafür teilweise auch Weine, wo es nur 300-400 Flaschen gibt, wo natürlich jeder große Winzer sagt, das zahlt sich nicht aus, das ist total ineffizient und den kannst du nicht einzeln vermarkten. Du brauchst ja bei jedem Wein mindestens ein paar tausend Flaschen. Nein, wenn, man's, wenn, man's, wenn man nicht keine Händler hat und das meiste ab Hof verkauft, dann funktioniert das so auch und dann kann man eben ein bisschen herumspinnen auch. Was ausprobieren, wenn es nicht funktioniert.
Ist nicht viel verhaut,
ist nicht viel verhaut. Ist mir zum Glück noch nie passiert. Okay. Das ist wie in der Kunst, wie ich vorher gesagt habe. Wenn man provoziert und sagt, ich mache jetzt einmal ein schieres Bild und schaue, ob es ankommt.
Hast du mal schon einen schieren Wein
gemacht? Das geht beim Wein natürlich auch. Dann sagt man, man darf es ja nicht laut sagen, aber dann sagt man, das gehört so. Das ist die individuelle Note, der ist ein experimenteller Wein, den verstehen nicht alle und wer nicht versteht, der hat Pech gehabt oder kennt sich nicht aus.
Ja. Genau. Und er braucht Luft und Zeit, sagt
yes, man das immer. Jetzt erzähle ich ja schon viel Blödsinn. Okay, ich hoffe, es wird besser.
Ich frage für die Korne, wie wird man nach einem 40-Stunden-Job dann Winzer? Wie stellt man das an?
Was willst du mir jetzt damit sagen?
Naja, vielleicht willst du mein Weingut haben.
Naja, es war so. Ich bin natürlich aufgewachsen da in Horizon, in dem Weingut, wo wir uns jetzt befinden. Meine Eltern haben das immer betrieben, aber nur nebenberuflich. Die haben das nie hauptberuflich gemacht und habe halt immer mitarbeiten müssen. Als Kind und Jugendlicher, wenn du die Sommerferien und die Wochenenden teilweise im Keller verbringst, beim Flaschenwaschen, beim Etikettieren und im Sommer im Weingarten, beim Heindeln und Einstricken, habe ich mir mit 18 gedacht, nie wieder will ich einen Weingarten sehen und auch keinen Keller. Also das war dann schon so schlimm, dass ich nicht einmal irgendwohin auf Urlaub gefahren bin, wo es Weingärten gegeben hat, weil ich dort immer nur die Arbeit gesehen habe. Wenn ich einen Weingarten gesehen habe, der nicht eingestrickt war, habe ich mir gedacht, boah, puh, du, das ist jetzt zwei Wochen Arbeit, wenn man es alleine macht. Und so ungefähr mit 40, ich muss dazu sagen, ich habe einen Bürojob gehabt in Wien, und mit 40 habe ich mir dann gedacht, eigentlich ist es eine Schande fast und schade, wenn du dich als Sohn einer Winzerfamilie nicht für Wein besonders interessierst. Und habe mich dann entschlossen, ich mache bei der Weinakademie mal so einen Basiskurs, so einen Verkostungskurs, weil ich habe natürlich bei uns als Kind und Jugendlicher beim Weinverkosten immer noch gehört, boah, der ist gut, der ist nicht gut oder der ist hin. Das waren die drei Kriterien, die es für einen Wein gegeben hat und das ist natürlich nicht besonders spannend. Also habe ich mich auch nicht besonders beschäftigt damit. Dann nach dem ersten Kurs bei der Weinakademie habe ich gedacht, boah, was da alles gibt, da gibt es so viele verschiedene Formen, so viele verschiedene Aromen, so viele Geschmacksrichtungen, jeder Jahrgang schmeckt anders, so viele Sorten gibt es, jeder hat seine eigene Typizität. Das ist total spannend. Ich habe dann gleich den nächsten Kurs gemacht und bei diesen Kursen stehst du dann in den Pausen natürlich mit den anderen Teilnehmern dort zusammen, du hast ein bisschen reden und dann waren halt Leute dabei, so Manager-Typen, Rechtsanwälte, Ärzte, Architekten, interessierte Laien, wo ich mir gedacht habe, die haben eigentlich ein schönes Leben, müssen nicht viel, also handwerklich arbeiten. Und die haben dann in den Pausen immer gesagt, boah, das wäre ein Traum, so ich hätte so gern ein kleines Weingut, ich würde so gern meinen eigenen Wein machen, so 3 Hektar wären optimal. Und die haben mir gedacht, was, das habe ich eigentlich.
Ja, also das hätte ich.
Will ist, dann so, ist dann gegangen, so ging
das, und ja, dann ist das haben wir gedacht, das hätte ich eigentlich. Und zu dieser Zeit, also wie ich 40 war, hat sich halt gerade die Frage gestellt bei meinen Eltern, sie waren vor der Pension, was tun wir jetzt mit den Weingärten, verkaufen, verpachten, und wie ich dann vor Wien am Wochenende dann einmal herunten war und habe gesagt, nein, die werden nicht verpacht, nicht verkauft, ich tue weiter. Meine Eltern haben es nicht glauben können, die haben gesagt, was willst du? Ich meine, jetzt hast du die 22 Jahre nicht blicken lassen, hast nur beim Lesen, ich habe schon immer wieder geholfen dazwischen, eh klar, bei der Ernte und so, du hast dich ja nie interessiert dafür, woher jetzt machen, du kennst dich ja nicht aus. Ich habe gesagt, ich kenne mich schon aus, also ich habe bis 18 mitgearbeitet, also so schwer ist es ja nicht, einen Wein zu machen, das kann ja fast jeder Depp, wenn man es einmal gemacht hat. Natürlich, man kann es theoretisch, man kann es machen, aber ob er dann wirklich so wird, wie man sich das vorstellt, ist eine andere Frage. Aber selbst das habe ich dann hingekriegt. Auf jeden Fall habe ich dann einmal in Wien den Job teilweise, also ich habe reduziert auf 30 Stunden und habe dann am Wochenende die Weingärten bearbeitet, wo die Winzerkollegen gesagt haben, Moritz, was ist los mit dir? Du bist am Samstag und am Sonntag im Weingarten, spinnst du? Ich habe gesagt, nein, ich schaue jetzt einmal ein Jahr lang, ob ich theoretisch davon leben könnte. Aha, aha, okay. Und nach einem Jahr habe ich gesehen, ja, es geht, es funktioniert. Also ich habe den Wein dann, die ersten Weine, die ich gemacht habe, relativ gut auch verkaufen können und habe gesehen, innerhalb von einem Jahr, wenn man es gescheit macht, wenn man den Wein wirklich in Bordeaux füllt und zu einem vernünftigen Preis verkauft, kann man auch von 3 Hektar leben. Man wird nicht reich, man muss sparsam, man muss ein bisschen genügsam sein, man darf nicht viel essen und nur den eigenen Wein trinken, aber es geht sich aus.
Oder man tauschen. So, später kann man dann tauschen, wollte ich dann sagen.
Ja. Und nach einem Jahr dann habe ich dann komplett gekündigt und bin wieder back to the roots, also ins Burgenland gezogen und habe ab dem Zeitpunkt dann den Wein halt gemacht und seitdem bin ich Winzer. Am Anfang war es natürlich so, dass die Winzerkollegen gesagt haben,
das wird nichts.
Moritz, das wird nichts, was willst du mit 3 Hektar? Ich meine, das ist viel zu wenig, du brauchst mindestens 8 oder 10. Da habe ich immer nur gesagt, naja, schauen wir mal, ich probiere mal. Nachdem ich jetzt eh schon 20 Jahre schaue und probiere und es noch immer funktioniert, war die Entscheidung nicht so schlecht und es war eigentlich die beste Entscheidung, die ich treffen habe können.
Wenn ich jetzt so zurückrechne, 20 Jahre, und ich in meiner Laienhaftigkeit mir das vorstelle, Winter zu sein, ja, dann bedient man sich ja, wenn einmal was schief geht, gewissen Mitteln. Du hast aber dann den Schritt gewagt, auch dich bio-zertifizieren zu lassen. Ja. Das ist ja noch ein Erschwernis dazu, kann man mir vorstellen, weil dann kann da ja noch leichter was schief gehen, weil du dann mit der Keule nicht gegenwirken kannst. Und oder sicher das falsch?
Nicht auch nicht da bist, ne? Weil wenn du jetzt sagst, du bist jetzt unter der Woche, warst jetzt in Wien.
Das war nur ein Jahr. Das war nur am Anfang.
Und dann regt es und also du wirst
Spitzen fahren, wird spannend. Ja, nein, das war 2004, ja, wie ich angefangen habe, nebenberuflich. Da haben meine Eltern auch noch mehr mitgearbeitet. Okay. Also da, wenn es sein hätte müssen, war halt der Fotospritzen gefahren oder so. Und ein Jahr später habe ich dann das Weingut komplett übernommen. Also 2005 und 2006 bin ich auf biologische Bewirtschaftung umgestiegen. Das ist für mich, das war eigentlich von Anfang an klar, dass das irgendwann einmal ein Schritt dann sein wird, das, ja, weil ich war in Wien immer im Umweltschutzbereich tätig. Und damit ist das Bio irgendwie immer im Hinterkopf gewesen, irgendwann werde ich umsteigen. Und dann 2006 habe ich, dafür bin ich ihm jetzt noch dankbar, habe ich den alten Wenninger Franz im Weingarten getroffen. Der hat gesagt, Fred, wow, du willst schon sicher auch auf Bio umsteigen. Habe ich gesagt, ja, aber ich muss jetzt nochmal schauen, dass ich das konventionell im Griff habe und ich muss jetzt nochmal so herumprobieren und schauen. Der hat gesagt, schauen kannst du nachher noch immer. Unterschreib den Kontrollvertrag, schauen kannst du noch immer. Da habe ich mir gedacht, ja, eigentlich hat er recht. Und ich glaube, am nächsten Tag habe ich den Kontrollvertrag unterschrieben und seit 2006 bin ich eben jetzt biologisch. Und zu deiner Frage, ich glaube, wenn du nicht so abhängig bist von, ich muss jetzt 100% der Ernte gesund in Köller kriegen, ich habe meine fixen Abnehmer, ich muss dort 5000 Flaschen hinverkaufen und dort, also wenn du diesen Druck nicht hast, den wirtschaftlichen Druck habe ich natürlich schon gehabt, ich habe davon leben müssen. Aber du bist ja so als Quereinsteiger auch ein bisschen blauäugig, sage ich jetzt einmal. Also wenn du mich jetzt fragst, was gibt es für Mittel, womit kann ich jetzt im Keller irgendeinen Wein wieder korrigieren oder der funktioniert nicht, was für Schönungen gibt es, ich weiß es bis jetzt nicht, weil ich mich nie damit beschäftigt habe. Ich wollte das nie.
Und also hast du es auch nie gebraucht?
Ich habe es auch nie gebraucht, zum Glück. Also ich habe nie einen Wein produziert, gemacht, der wirklich hinfällerhaft und ungenießbar war. Und da gehst du, glaube ich, viel lockerer an die Materie heran. Da sagst du, ich steige jetzt um und soll es nicht funktionieren, dann kann ich es ja noch immer rückgängig machen. Wenn du jetzt 30, 40, 50 Hektar hast, dann überlegst du das 10-mal.
In dein Freigeistum und nicht Druck für dich zu verspüren, darf ich aber trotzdem kurz rüberschielen auf den Handmade 2022, weil durch dein Schildern bekommt man Durst und da den man gern kosten. Ja. Kritisieren werden wir nicht, aber wir werden ihn gerne kosten.
Okay, na gut, na dann kosten wir mal.
Ich glaube auch, dass der, während du das einschenkst, geöffnet, ja, wurde schon, sobald, glaube ich, der Wein in dem Keller unten ist, kann auch nichts mehr passieren, weil da muss sich der Wein wohlfühlen. Ja, das ist, ich soll Ihnen sagen, das ist jetzt kein Keller, wo jetzt einfach, wenn man sich vorstellt, das hängen jetzt die und die Bilder, sondern es sind auch sehr viele lustige Sachen da unten drinnen. Und man wird eigentlich gar nicht fertig mit dem Schauen von lauter
ein bisschen ein Wohnzimmer
coolen Ideen. Ja, es ist ein Wohnzimmer und das ist ein, wie ein Zuhause und somit ist es auch ein Zuhause für die Weine. Ne?
Das hast du schön beschrieben.
Ja.
Das hast du schön beschrieben, aber trotzdem ja. muss man schauen, muss man aufpassen. Ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du 3-4 Kinder hast, die haben ein schönes Wohnzimmer und ein schönes Schlafzimmer, dann muss man trotzdem schauen, dass sie sich halbwegs vernünftig drin aufführen oder dass sie das was lernen, dass sie in die Schule gehen. Zusammenrahmen und nicht die Wände aus. Und genauso ist es mit dem Wein. Also wenn der Wein einmal im Keller ist, muss man schon sehr wohl dann noch schauen. Also nur ein schönes Wohnzimmer oder ein schönes Schlafzimmer allein, das reicht nicht.
Es muss immer was tun.
Weil ein bisschen Erziehung brauchen
sie. Wenn man sagt, bei den Kindern, wenn es da ruhig wird, dann passiert meistens irgendwas. Das heißt, man muss eigentlich schauen, dass es im Keller auch nicht ruhig wird.
So ist es, ja.
Dass irgendwas pluppert.
Ja, ja. Naja, gut. Jetzt haben wir den Blaufränkisch geschenkt mit 22.
Prost.
Im Glas.
Prost. Prost.
Zum Wohl. Nochmal schön, dass ihr da seid. Jetzt kostet man einmal.
Ich habe leider die Kirsche. Ich habe eine Kirsche geschmeckt, aber muss ich das erst.
Ist jetzt Blaufränkisch 22 und braucht sicher noch Zeit. Ich habe jetzt vorher frisch aufgemacht, er braucht ein bisschen Luft. Hat aber diese typische Blaufränkisch-Säure, diese Blaufränkisch-Kirsch, dunkle Beerennoten. Und man muss dazu sagen, der Handmade ist ein, wie alle Weine bei mir, sind unfiltriert, spontan vergoren. Und in dem Fall nicht geschwefelt. Also der ist ohne Schwefel gemacht. Und damit er ohne Schwefel durchhält, nicht oxidativ wird schon im Fass, habe ich den auch nur gequetscht und mit Stielen vergoren. Mhm. Also so, wie man vor 100 Jahren Wein gemacht hat, nicht gerebelt, sondern mit Stielen vergoren und nur gequetscht, macht man normalerweise bei uns nicht. Weil da die Gefahr besteht, dass er halt grüne Tannine, grüne Gerbstoffe kriegt, wenn die.
Hat er gar nicht?
Bitte?
Hat er gar nicht?
Nein, hat er gar nicht. Und das hat er seit dem ersten Jahrgang, den mache ich jetzt eh schon, weiß ich jetzt gar nicht, 12 Jahre. Und hat er eigentlich nie gehabt. Vielleicht auch dank Klimawandel, weil die Jahrgänge werden immer reifer, erreichen jetzt ja die physiologische Reife, also so, dass man wirklich grüne Stängel, grünes Gerüst hat. Das kommt ja fast nicht mehr vor. Es ist immer alles verholzt, die Kerne sind braun. Und daher besteht auch die Gefahr gar nicht, dass er wirklich grüne Gerbstoffe, grüne Tannine hat, dass er bitter ist, so eine Bitterkeit, die nicht mehr weggeht. Er hat zwar ordentlich Gerbstoff, teilweise natürlich auch vom neuen Barrique, weil der ist immer zu 50% im neuen Barrique ausgebaut. Und wie gesagt, der wird nur gequetscht, ist dann mit der Stühle auf der Maische für 10 Tage ungefähr. Wird dann presst, dann nachher noch 2 bis 3 Mal abgezogen und das ist es. Dann kommt er in die Flaschen, ist nicht filtriert, wie alle meine Weine, keiner ist filtriert. Und
ich finde ihn total fruchtig.
Ich darf so frech sein, die Korne, gewöhnen Sie das immer an, die erzählt unseren Hörerinnen, was auf der Etikette zu finden ist.
Genau. das ist jetzt viel Text und ich habe jetzt wirklich mal Brille drauf. Also ist vorne das ein weißes Etikett mit großen Schreibmaschinen, Schrift, Buchstaben,
Stempel.
Handmade, selber gestempelt.
Natürlich.
Und also, dann handgeschrieben, ist ein handgemachter Blaufränkisch von der Ried Hochecker. Er wurde.
Darf ich es vorlesen?
Ja, bitte lest du.
Weil das geht,
ich übergebe das einmal, weil das ist seine Schrift.
Das ist nämlich meine Handschrift. Und da steht drauf, Handmade ist ein handgemachter Blaufränkisch von der Ried Hochecker. Er wurde händisch gequetscht und samt Stielen vergoren. Ich habe ihn nicht gepumpt, sondern händisch abgezogen, nicht geschwefelt und auch nicht filtriert. Er war wirklich viel Arbeit. Daher gibt es auch nur 500 Flaschen. Also ein bisschen kindlich naiv. Das ist aber deshalb, ich habe dieses Etikett entworfen, und dann handschriftlich halt irgendwas draufgeschrieben, eben genau das. Mhm. Nur um zu schauen, kann man meine Handschrift lesen, kann man das so machen? Mhm. Dann sage ich das meiner Frau, habe ich gefragt, schau, glaubst du, kann ich ein Etikett machen, wo ich handschriftlich was draufschreibe? Und sie, ja, genau so. Sage ich, naja, der Text ist jetzt ein bisschen, das kann ich ja so nicht schreiben. Oh ja, das kannst du genau so schreiben. du schreibst ja immer so. Und ich dachte, okay, das hätte mir jetzt nicht sagen müssen, aber gut. Das ist, es war wirklich viel Arbeit und so, das tut man ja normalerweise, schreibt man das nicht
auf den Flaschen. Das ist wie ein Gruß vom Wein.
Also, ja. Also und dann ist das Etikett so geblieben und so steht es drauf und es steht genau drauf, wie er gemacht ist.
Und der Fingerabdruck ist und auch
der
drauf.
Fingerabdruck ist drauf,
ja. Fingerabdruck, genau.
Sogar zwei eigentlich, ja. Auf der Rückseite haben wir Handmade 2022, Blaufränkisch geschrieben, Hochhecker mit 13,5 Alkohol, Bio-Zertifikat und Notzwabert Bio-Garantie. Das ist ein rundes, also es gibt da drei Zertifikate.
Eine Bio-Garantie, das ist die Kontrollstelle.
Ja. Und was ist das andere da, das andere Runde? Ja, das rechts da.
Das andere Runde ist, das habe ich so entwickelt, das ist ein Logo. Da steht Small is Beautiful Winery. Mhm. Also einfach, dass es ein kleines Weingut ja, ist
und Small is, quasi.
Und Small is Beautiful, ja. Genau.
Und oben auf dem Kapsel, also nicht Kapselhals, wie heißt das dann eigentlich oben, wenn so
Kapsel,
oh ja, Kapselhals, gell?
Ist noch ein Handwerk.
Ja. Nein, ja. Handwerk.
Logo. Genau. Es sind vielleicht gar ein bisschen viele Logos.
Ja. Ja. Na, sehr gut. Im Keller sind die anderen Flaschen auch noch und ich kenne sie ja schon, wenn man sie ja schon ein bisschen länger kennen, dann schwenke ich nämlich gleich auf die Filzetiketten um. Ja. Und zwar, es ist ja wirklich hier alles Kunst, auch so wie jetzt beschrieben, das Handmade-Etikett ist eine Kunst und die anderen Etiketten sind alle unterschiedlich und zwar als Filz. Teilweise gestanzt, geprägt, alles Mögliche an unterschiedlichen Varianten. Wie bist du auf das gekommen, dass du Filzetiketten machst? Weil das ist ja noch mehr Arbeit.
Das ist das, ja, die Filzetiketten, es ist alles Handarbeit. Gestanzt ist da nichts, das ist alles geschnitten, also mit der Schere. Also, wie ich angefangen habe 2004, habe ich mir gedacht, okay, ich will jetzt auch, dass man am Etikett sieht, das ist ein kleines Weingut, wo alles händisch gemacht wird. Also, dass sogar die Etiketten händisch gemacht werden, das händisch draufpicken und so, das war, ist sowieso klar. Und habe dann lange überlegt, ja okay, was soll ich machen, soll ich jetzt einzelne Etikett malen, sollen das lauter Unikate sein? Also bei 15.000 Flaschen im Jahr waren das halt 15.000 kleine Kunstwerke gewesen. Ich habe das sogar ausprobiert, es war möglich gewesen. Mhm. Also das hätte ich schon machen können. Aber ich habe dann zufällig in irgendeinem Baumarkt diese Filzfliesen, die man am Boden pickt, gesehen. Und da habe ich gedacht, das ist auch eine Möglichkeit. Mhm. Und habe geschaut, ob es so einen dünneren Klebefilz auch gibt und habe mir gedacht, genau das ist es. Ich pick da überall auf jede Flasche einen selber ausgeschnittenen Klebefilz drauf, dann natürlich noch zusätzlich den Namen und was für Wein das ist. Das kann man niemandem nachmachen, das muss man händisch machen und so bin ich auf die Filzetiketten gekommen, die ich jetzt noch immer habe. Also bei Weinen, bei den klassischen Weinen, und bei allen Weinen, die ich bis 2010 schon gehabt habe, nachher sind dann eben die ungeschwefelten Handmade, Blaufränkisch Nix, Cuvée dazugekommen. Bei denen habe ich dann auf das Filzetikett verzichtet. Einfach aus dem Grund, es gibt nicht so viele verschiedene Filzformen.
Ja,
so viele verschiedene, also jetzt gibt es halt braune Filzetiketten, rote Filzetiketten, graue Filzetiketten, schwarze gibt es auch noch. Aber viel mehr gibt es nicht. Ja. Also es gibt dann noch weiße und gelbe, aber das sieht man halt sofort, wenn ein Tropfen runterrinnt oder so. Das ist und daher gibt es jetzt auch andere Etiketten. Und
es ist auf jeden Fall so, dass wenn die Flasche leer ist, man will die eigentlich nicht entsorgen. Weil das einfach.
Und sie fällt leiser um, wenn die viele Etiketten
da ist. Ich schäbe nicht, wenn sie im Karton sind.
Wobei, da trifft sie dann wieder das Konzept des Abhofverkaufs, weil dann ist jede Flasche, die man so einzeln nimmt, besser, als wenn man die dann irgendwo in einen Karton einscheren muss mit dem Filz. Aber halt wahrscheinlich auch.
Halt natürlich. Und schäbe da nicht. Das ist ein zusätzlicher Benefit. Den tut man in die Schachtel rein und sie schäbe nicht.
Ja. Wie kreativ bist du beim Ausbau im Keller? Weil ich habe vorher, wir sind ja den ersten Weg, der hat uns in den Keller geführt und da waren Holzfässer, Stahltanks und das war eine Amphore. Wir haben vor ein paar Kollegen schon gehört, naja, die Amphore ist nicht so ein einfaches Art und Weise, den Wein auszubauen, weil das kann ganz schnell bockig werden. Wie experimentell bist du da in die Richtung?
Ich probiere alles gern aus. Und ja, ich habe auch zwei Amphoren im Keller stehen, seit drei. Also Jahrgang 2021 war der erste, also es sind schon 4 Jahre. Ich habe immer wieder Amphoren Weine verkostet, hauptsächlich weiße, also georgische, ganz am Anfang und habe mir gedacht, ja, die schmecken alle ein bisschen gewöhnungsbedürftig, anders. Und haben wir immer die Frage gestellt, kann man aus einer Amphore nicht auch einen Rotwein machen, der aber dann trotzdem so schmeckt, wie er bei uns in der Region eigentlich schmecken soll. Mhm. Also ich wollte nicht, dass er zu experimentell ist, zu
steil.
Zu ungewöhnlich, sondern ich wollte, dass das schon als Blaufränkisch oder als Zweigel erkennbar ist, aber trotzdem anders ist. Und dann habe ich überlegt, okay, wo kriege ich jetzt Amphoren her? Und es gibt bei uns in der Nähe Stob, die Keramik Hochburg. Mhm. Und da gibt es eine Keramikschule. Und dort habe ich mit einem Keramiklehrer geredet. Da habe ich gesagt, heißt, kennt ihr Tonamphoren machen, so 200 Liter? Ich habe gesagt, ja, natürlich. Und ich habe gesagt, gut, dann hätte ich gern zwei. Das war dann so ein Schulprojekt. Da haben dann die Schüler auch irgendwie mitgearbeitet. Und seitdem habe ich eben zwei Tonamphoren. Und habe der Contra 2021, also der Contra ist jetzt der Wein, der in der Tonamphore entsteht, ausgebaut wird. Das sind 200 Liter Blaufränkisch, eine Amphore, 200 Liter Zweigelt, eine Amphore. Ich habe noch die zwei Sorten. Und da bleibt die Maische im Keller in der Tonamphore, also nicht vergraben, für ein halbes Jahr in der Tonamphore. Ohne irgendwas natürlich am Anfang runterstoßen, damit er ausgelagert wird. Und dann bleibt er für ein halbes Jahr stehen. Und nach einem halben Jahr lasse ich dann beide Amphoren nur durch die Presse rinnen. Also ich verwende dann nur mehr den Seimost, es wird nichts mehr presst. Und für die 400 Liter Maische kommen dann halt 300 Liter Wein raus. Der kommt dann für mindestens eineinhalb Jahr in ein neues 300 Liter Eichenfass. Und den Wein können wir gerne nachher noch im Keller verkosten, ist nicht zuletzt natürlich auch durch das neue 300 Liter Eichenfass sehr gerbstoffbetont. Man merkt, dass er nicht nur im Fass war, dass da irgendwas anderes im Spiel gewesen sein muss und dass das auch kein Stalltank gewesen sein kann, aber man kommt wahrscheinlich nicht leicht drauf, dass das die Tonamphore ist. Er ist natürlich extrem ausgelaugt durch dieses halbe Jahr Maischestandzeit, was halt wirklich sehr, sehr, lang, sehr, sehr lang ist. Also es ist halt wirklich ein sehr, sehr dichter
Körper.
Ja, hat viel Körper und sehr extrahiert. Also da ist jetzt nicht so die Fruchtigkeit, die Primärfrucht im Vordergrund, sondern wirklich die, ja, wie soll ich sagen, er ist halt also wirklich sehr konzentrierte Cuvée aus Blaufränkisch und Zweigelt.
Und zwischen den Tanks und Fässern sind, wie wir schon angesprochen haben, die Kunstwerke, die du ja auch gelernt hast, oder wie es sich eigentlich umgekehrt ergeben hat, du verkaufst auch die Kunstwerke.
Ach, jetzt nicht mehr.
Jetzt nicht mehr, jetzt ist der Wein im Vordergrund. Ja. Deine Frau, Partnerin, ist auch Künstlerin. Wie wirkt sich das auf euren Alltag, auf euer Leben aus? Seid ihr eher so, dass ihr sagt, ihr kreiert es gemeinsam oder macht jeder seines?
Sie ist jetzt eigentlich künstlerisch gar nicht mehr aktiv. Sie hat sich vor ein paar Jahren selbstständig gemacht als Kommunikationstrainerin mit Schwerpunkt Stimme und hat jetzt eigentlich kaum mehr Zeit, künstlerisch irgendwas zu machen. Und daher, wie soll ich sagen, also ich mache meins und sie macht ihrs und wir mischen uns da eigentlich gar nicht in die Angelegenheit des jeweils anderen großartig ein. Natürlich verkostet ist, natürlich hilft es bei der Lese, natürlich verkostet man, wenn ich einen neuen Wein mache, gemeinsam. Wenn sie jetzt irgendein Seminar macht oder ich kriege irgendwas mit von ihrer Arbeit, dann gebe ich meinen Senf auch dazu, obwohl ich mich überhaupt nicht auskenne. Sie ist nicht immer erfreut darüber, aber ja, das gehört einfach, gehört dazu. Mhm. Also wir machen den Weinbau jetzt nicht so gemeinsam, so 50-50, sondern sie macht ihrs, ich mache meins und wenn es sein muss, helfen wir uns gegenseitig, natürlich.
So soll es sein.
Jetzt hast du vorher gesagt, du hast quasi reduziert von die 3 Hektar auf einen Weingarten.
Ja.
Ich hoffe, es ist blaufränkisch übergeblieben.
Es ist nur blaufränkisch, ja.
Der Weingarten, wo wir letztes Jahr miteinander geschnitten haben, oder? Also so kurz am Rande, ich habe letztes Jahr habe ich eine Einschulung bekommen.
Es ist der Weingarten. Ja.
Eigentlich war ich zum Fotografieren dort und kurze Videoaufnahme für den Blaufränkischland-Marathon, den wir ja heuer wieder haben. Und dann waren sie aber gerade am Lesen und dann Ja, wenn ja, du da ja. bist, kannst du gleich mitschneiden und dann habe ich eine Schere gekriegt. Und
sie war sehr fleißig, die Kleine, ja. muss man schon sagen. Also und ein Naturtalent.
Es waren wunderschöne Trauben, lockerbärig. Da war wirklich jede Traube, die einzeln gehängt ist, also gut belüftet und durchlüftet ist. Ein Weingarten hat mir sehr gefallen und gefällt mir, dass der geblieben ist.
Nein, es ist der. Er gehört leider nicht mir. Er gehört meiner Frau und ich ihren Bocht von ihr.
Ich ist ein bisschen die Preissachse jetzt. Steht nicht mehr schön brav.
Ja, ja.
Wir sind ja heute und morgen in Horichon unterwegs und ich habe so ein bisschen meine Runden durch den Ort gefahren. Gegangen bin ich nicht, so viel Zeit habe ich nicht gehabt in der Wartezeit. Aber mir ist aufgefallen, von der Straße aus weg habe ich in den Garten geblickt. Als erstes habe ich mal ein Schild gesehen, no stupid people, hinter der Linie praktisch. Ja, ja. Und, aber dann ist mir auch ein Wagen aufgefallen im Garten und das hat mir ein bisschen, wie soll ich sagen, das hat Gemütlichkeit ausgestrahlt. Was hat es da mit diesem Zirkuswagen auf sich?
Ich habe vorher sehr, sehr lang einen alten Anhänger im Garten stehen gehabt, einen Holzanhänger, der halt schon total vermorscht war, wo das Plateau schon morsch war. Und für mich war immer klar, irgendwann einmal, wenn ich viel Zeit habe, mache ich aus diesem alten Anhänger einen Zirkuswagen. Und dann vor ein paar Jahren, wie wir alle wissen, ist Corona gekommen. Es waren keine Abhofkunden mehr da. Ich habe viel Zeit gehabt. Man hat das Haus nicht verlassen dürfen. Ich war halt daheim und habe mich dann daran erinnert, dass ich ja da hinten diesen Anhänger stehen habe. Da habe ich gedacht, jetzt ist die richtige Zeit, den Zirkuswagen zu machen. Ich wollte ihn eigentlich nicht so professionell machen und so schön schon. Also ich wollte ihn schon schön machen, aber nicht so professionell, wie er jetzt da steht. Und habe halt einmal angefangen, den Zirkuswagen, die Axt zu verstärken. Ich habe halt ein bisschen herumgeschwasst, was ich halt so kann. Ich bin jetzt kein Weltmeister-Schweißer, aber ein bisschen kann ich. Habe einmal rumgeschwasst und habe das Gerüst einmal fertig gehabt. Dann ist ein befreundeter Tischler vorbeigekommen. Der hat gefragt, was tust denn du da? Ich habe gesagt, nein, ich mache mir da einen Zirkuswagen. Nein, wie machst du den? Habe ihm ungefähr gesagt, meine Pläne. Am nächsten Tag ist er schon dahergekommen mit einem eigenen Plan, der natürlich viel schöner war wie meiner. Und dann haben wir gemeinsam mit dem Matthias, also mit meinem angeheirateten Sohn, mit dem gefälschten Sohn, also zu dritt haben wir dann den Zirkuswagen gebastelt, hat der Tischler gesagt, darf man nicht sagen, das ist was für Laien, Anfänger, wir haben nicht gebastelt, wir haben den gebaut. Und er ist halt immer luxuriöser geworden. Er hat gesagt, naja, da müssen wir jetzt Lärchenholz verwenden, sibirische Lärche und was weiß ich alles. Ich habe schon die Fenster dafür gehabt, so alte, gebrauchte Fenster. Jedes Fenster in unterschiedlichen Größen, wie dann der Rohbau mehr oder weniger fertig war, habe ich dann zum befreundeten Tischler gesagt, so, und jetzt bauen wir die Fenster ein. Dann hat er gefragt, willst du jetzt wirklich in diesen schönen Wagen diese alten, schirchen Fenster einbauen? Und ich habe gesagt, ich habe sonst keinen. Ich kann auch Kastenfenster machen.
Wahnsinn.
Sag ich, gut, ja. Was kosten die? Und dann hat er gesagt, was kosten? Und dann haben wir gedacht, ist eh schon wurscht. Also die geplanten 2000 Euro haben wir eh schon längst überschritten. Dann war das auch schon wurscht. Und so ist der Zirkuswagen entstanden. Und jetzt steht er halt da und wir schlafen drinnen. Wenn wir eine Veranstaltung haben, ich darf nicht mehr mit dem Auto fahren, meine Frau darf meistens auch nicht mehr mit dem Auto fahren, dann schlafen wir halt da drinnen in dem Zirkuswagen oder wenn Freunde da sind, die auf Besuch sein und nicht mehr fahren wollen oder kennen. Hast
du bitte einen Schlüssel da, dass wir heute da drin schlafen
können? Ihr kennt es gern, da gibt es nicht einmal einen Schlüssel. Oh, das darf ich nicht sagen.
Und wenn man jetzt da zum Beispiel, im Herbst ist ja dann der Rotweinherbst, ja. Die Veranstaltungen, ja. Die ja dann ab quasi bei dir im Innenhof sind, ja. Spielt wahrscheinlich der Zirkuswagen auch eine
Man kann ihn besichtigen. Ja. Es darf niemand drin schlafen, außer ich. Meine Frau, wenn wir für den Fall, dass wir wieder zu viel erwischen.
Sehr gut.
Wir haben den Namen Benny Strohmeier noch bei uns in unserer Vorbereitung gefunden. Was hat es damit auf sich?
Der Benny Strohmeier ist mein zweiter gefälschter Sohn, der auch wegen mir zum Künsteln angefangen hat, so mit 13, jetzt ist er 30. Mit 13 hat er angefangen zu malen und seine Bilder hängen bei mir immer am Dachboden, wir nennen es Atelier, also da kann man jederzeit seine Bilder besichtigen. Und
du jetzt drüber?
Ja, ja, ah, okay. Genau, da wo wir jetzt sitzen, oben am Dachboden ist so ein kleiner Ausstellungsraum und dort sind seine Bilder immer zu besichtigen. Man muss dazu sagen, der Ben ist ein besonderes Kind, ein Frühchen, der in der 22. Woche auf die Welt gekommen ist und hat halt so seine teilweise kleine seine Handicaps. Er sieht sehr schlecht, hat so einen Tunnelblick und daher sind seine Bilder auch anders. Sie sind sehr, man würde sagen, naive Malerei, aber sehr witzig. Also sie haben immer so ein bisschen einen Schmäh dabei und sie haben sich im Laufe der letzten 17 Jahre von 13 bis 30 auch nicht verändert. Ich sage ihm immer wieder, Benne, jetzt meinst du schon 17 Jahre oder 15, 14 Jahre, jetzt musst du auch ein bisschen genauer werden und vielleicht ein bisschen mit Perspektive arbeiten. Sagt er immer, wieso? Sicher, ja. Sicher nicht. Also er hat seinen Stil gefunden, so wie jeder Künstler hat halt seinen Stil und wenn er den einmal gefunden hat, dann wird er nicht mehr verändert. Und bei ihm war das halt von Anfang an so. Und seine Bilder hängen jetzt oben am Dachboden. Er, bei Veranstaltungen, eben Rotwein Opening, Rotwein Herbst, kann man es natürlich jederzeit besichtigen und auch so, wenn er kommt. Und er hat auch schon relativ viel verkauft davon, ist in der Zwischenzeit, zumindest im Bezirk oder im Burgenland, relativ bekannt. Es gibt sehr viele Arztpraxen, Rechtsanwaltskanzleien, wo seine Bilder hängen. Mhm, es wird cool. Wirklich witzig sein. Also sie entstehen eigentlich immer so, ihm fällt meistens die Idee, was soll ich malen? Dann sage ich, mal eine dicke Frau zum Beispiel. Dann kommt aber irgendwas außer, was weiß ich, eine dicke Frau, die halt ein Gewehr in der Hand hat und Gummistiefeln anhat oder so, wo ich dann sage, was soll das jetzt sein? Und dann überlegen wir gemeinsam, was das wirklich ist und wir überlegen gemeinsam den Titel und der Titel steht dann auch immer als Text auf dem Bild. Mhm. Und es ist meistens ein sehr witziger Text, wo man das Bild dann gern anschaut, wo man schmunzeln kann, wenn man seine Bilder anschaut.
Zurück zum Wein.
Ja.
Da hast du mit einigen Auszeichnungen auf dich aufmerksam gemacht. Wie wichtig sind Ehrungen für dich? Ist es praktisch ein Tüpfelchen auf den I oder sagst du, es ist schön, aber das ist nicht dein Ziel?
Für mich sind es gar nicht wichtig. Ich habe auch nur eigentlich ganz am Anfang mitgemacht bei diesen Prämierungen, die es halt so gibt. Damals waren es wichtig für mich, weil wenn du jetzt neu anfängst mit Wein, du selber weißt, ja, ich kann einen guten Wein machen, aber die Kunden wissen es noch nicht und
das Feedback.
Glauben eher einem außenstehenden Dritten und egal, ob das jetzt Falstaff, Vinaria, Comillo und wie es alle hassen ist, wenn du da irgendwas im Keller picken hast oder du pickst auf die Flasche irgendeine Goldmedaille, dann glauben sie eher oder dann kosten sie den Wein eher. Mhm. Weil wenn du vollkommen unbekannt bist, es hat noch nie jemand was von dir gehört, dann willst du den Wein auch gar nicht kosten. So geht es jedem von uns. Also wenn ich irgendwo in einer Winothek oder in einem Supermarkt oder irgendwo hingehe, koste ich auch zuerst den Wein, den ich schon kenne oder der mir ein bisschen was sagt. Mhm. Und daher war das am Anfang für mich durchaus wichtig, dass halt Leute auf mich aufmerksam geworden sind, die mich vorher nicht kennt haben, die dann einfach aus Interesse, wenn sie sehen, da gibt es jetzt einen Neichen, Moritz, kenne ich nicht, aha, der hat da jetzt irgendeine Auszeichnung drauf bieten, naja, dann kostet man halt einmal. Also nur aus dem Grund habe ich früher mitgemacht, in der Zwischenzeit mache ich eigentlich kaum mehr irgendwo mit.
Und die Leute, wenn die jetzt sagen, sie wollen jetzt da zum Beispiel verkosten kommen, die melden sich halt an, nehme ich an, oder?
Die rufen ja, an, fragen, hast du Zeit?
Ja.
Und das ist, wenn ich da bin, jederzeit möglich, überhaupt kein Problem. Mhm. Immer.
Wenn wir in 10 Jahren wiederkommen, was hat es dann für eine Entwicklung gemacht? Oder wie schaut es dann aus? Über was reden wir dann?
In 10 Jahren, puh. Ja, da hoffe ich, dass ich nicht mehr da sitze als Winzer. Also man sieht mich ja nicht, aber ich bin 60, in 10 Jahren bin ich 70. Das heißt, ich will nicht einer der Winzer sein, die mit 85 oder 90 vom Traktor fallen und dann sagen, so schön war es, ich war ein fleißiger Weinbauer. Ich will sonst auch noch ein bisschen was haben vom Leben. Also in 10 Jahren können wir gern eine gute Flasche Wein miteinander trinken, aber über die Wetterkapriolen, was ich jetzt nächste Woche spritzen muss oder was für Arbeit im Weingarten hat zu tun ist, über das will ich in 10 Jahren nicht mehr reden.
Aber vielleicht Kunst in deiner Galerie oder bei einer Ausstellung.
Das kann, das kann durchaus sein. Mhm. Das kann sein, dass ich...
Ist dann noch wieder mehr Zeit?
Dann habe ich, ja, in 2, 3, 4 Jahren habe ich sicher wieder mehr Zeit. Ich habe jetzt schon mehr Zeit. Also ich habe ja, wie ich schon gesagt habe, von 3 Hektar auf 0,75 Hektar reduziert, weil ich halt im Weingarten auch alles selber mache. Und da ist 3 Hektar schon relativ viel. Also am Anfang haben die Winzer gesagt, 3 Hektar, das ist ja viel zu wenig. Ich sage, naja, du hast 10 Hektar und 3 Mitarbeiter. Also 4 Leute für 10 Hektar, das heißt, jeder arbeitet 2,5 Hektar. Ich habe aber den ganzen Keller, ich arbeite im Keller auch noch und tue anfüllen händisch und mache das auch noch alles selber. Also da ist 3 Hektar schon relativ viel und ich habe in den letzten Jahren gemerkt, das ist zu viel. Und daher habe ich jetzt reduziert und es ist jetzt fast, ich muss mich erst dran gewöhnen an die Freizeit und daran, dass ich mit der Arbeit rechtzeitig fertig wäre. Also noch voriges Jahr oder vor 2 Jahren waren meine Weingärten immer so ein bisschen ungepflegt. Also nicht schlimm ungepflegt, aber so, dass ich mir gedacht habe, ah, das gehört eigentlich noch gemacht und das, da komme ich nicht nach, das, da bin ich ein bisschen zu langsam. Heuer ist es so, dass die Weingärten picobello sind, so schön wie noch nie. Also schaut fast aus, als wäre ich der volle Streber. Also so dieser, ich kenne es wahrscheinlich, diese Winzer.
Die Kollegen werden sagen, jetzt oder sämtlich
raus. Ja, die werden sich wahrscheinlich fragen, was ist los mit meinem Mann? Jetzt schaut er seinen Weingarten an, der ist ja so schön, waren die noch nie. Ja, und das genieße ich jetzt schon sehr.
Sehr schön. Zum Schluss gibt es ein kleines Verhör von der Corne, ist aber nicht so schlimm, kann ich da
verraten. Okay, na, schauen wir mal.
Ein Essen, das ich niemals wieder essen möchte?
Es gibt viele Sachen, die ich gegessen habe, die ich nie wieder essen möchte. Aber an eins kann ich mich ganz gut erinnern, da war ich vor vielen Jahren in Indonesien auf Urlaub, wie ich noch nicht Winzer war. Und dort hat es das Essen in einer Vitrine gegeben und da war irgendwas... Ich habe nicht genau gewusst, ist es Fleisch, ist es ein Gemüse, es hat alles
verschiedene. Ist es schon wieder Fleisch?
Ist es schon wieder Fleisch, ja. Und es war so blau, grün, violett. Dort hat der Wirt hat nicht Englisch kennen, ich nicht Indonesisch oder was dort auch immer reden. Und ich habe mir das auf jeden Fall bestellt und das war so furchtbar. Also das war wirklich eine Katastrophe. Also mir wird's nicht leicht schlecht, aber das war wirklich furchtbar. Und ich weiß bis heute nicht, ob das so gehört hat. Oder ob es hin war, auf jeden Fall, das möchte ich nicht mehr essen.
Ah, der wird sich gedacht haben, was ist mit dem so bestellt, das war seit 2 Wochen da in der Vitrine.
Ja, da gibt's mehrere solche,
probieren kann man's.
Solche Szenen.
Aber mutig,
da
dass
fällt man, das probiert da, hast. Da fällt mir noch was ein. Das habe ich dann zum Glück nicht gegessen. Das war auch bei einem Urlaub und da hat es eine Sushi-Bar gegeben. Und hinter der Sushi-Bar war ein Aquarium. Und dort sind Fische drinnen geschwommen, mhm. auf dem Rücken gelegen, oben. Dann habe ich den Kellner dort oder den Wirten gefragt, kehrt das so, während das die Sushi ist? Und er hat gesagt, ja. Sag ich, aber die sind alle hin. Und er hat behauptet, nein, die schlafen nur.
Ja, ja.
Dann hat er beim Fenster geklopft und dann haben sie halt ein bisschen am Atom gewagelt. Und er hat wirklich behauptet, die schlafen am Rücken, liegen stundenlang. Wahnsinn. Also die Sushi hätte ich auch nicht gegessen.
Zum Grauslichen, zum Besten. Der beste Weinmoment meines Lebens war?
Da gibt es wieder viele, aber einen, an den ich mich immer wieder gerne erinnere, war, da habe ich mit einem Freund von mir, der immer wieder aus Australien auf Besuch kommt, bei mir zu Hause auf der Terrasse einen, wir haben schon vorher ein bisschen was verkostet und dann habe ich gesagt, jetzt will ich noch was ganz, ganz Besonderes, ein Barolo, einen 15-jährigen Barolo aus dem Keller rausgeholt, eine Magnumflasche. Frisch aufgemacht, wir haben angefangen zum Trinken und gesagt, na, das ist eigentlich immer, er hat schon einiges gekostet, ein Barolo kostet ein bisschen was. Wir waren überhaupt nicht glücklich damit, bis zum letzten Achtel. Also, der hat natürlich Luft gebraucht. Und beim letzten Achtel haben wir uns gedacht, was sind wir für Deppen? Wir trinken da jetzt eine Magnumflasche, die nicht am Höhepunkt ist, die nicht rechtzeitig aufgemacht worden ist. Und das letzte Achtel war dann so dermaßen fantastisch, dass wir gesagt haben, okay, das nächste Mal werden wir langsamer trinken.
Man könnte jetzt auch sagen, wenn du den Magnum drungen hast, dann schmeckt er am Schluss vielleicht alles.
Das kann natürlich kann sein. Sein ja. Kann sein, ja.
Das schlimmste Weinerlebnis hatte ich.
Das schlimmste Weinerlebnis war ein Freund von mir, dessen Schwiegervater sammelt seit Jahrzehnten Weine aus der ganzen Welt. Und der macht immer wieder so Verkostungen mit teilweise großartigen Weinen, also mit Bordeaux, Burgunder, kalifornischen Weinen. Und bei einer seiner Verkostungen hat er dann als Rarität, also was ganz, ganz Spezielles, einen chinesischen Wein am Tisch gestellt, den wir verkostet haben, den sein Schwiegervater als Mitbringsel mitgebracht hat von der chinesischen Mauer. Also was Grauslicheres habe ich mein ganzes Leben noch nicht getrunken. Also ich glaube, wenn sie seitdem nicht viel getan hat bei dem chinesischen Weinproduzenten, brauchen wir uns vor den Chinesen nicht fürchten.
Wenn ich nur noch eine Rebsorte trinken dürfte, wäre es, wir haben nicht gewettet.
Ja, ich habe es nicht gewettet.
Nein, ich habe bei der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, gesagt,
ja, wir werden jetzt was soll ich jetzt sagen? Ja. Was soll ich jetzt sagen? Müller-Thurgau natürlich. Nein, Blaufränkisch.
Danke. Nein, ich habe gesagt, wir machen jetzt in Zukunft machen wir Listen, ja. Stricherlisten. Wer
ja, in Horizon schon werden das. Werden
die müssen alle Blaufränkisch sagen.
Wahrscheinlich alle Blaufränkisch sagen. Ja.
Na, wobei, wir haben schon Cabernet Sauvignon gehört. Ja.
Achso, ja, in Horizon?
Ja.
Okay.
Verraten wir aber jetzt nicht. Muss man nachhören.
Ja, gut.
Mein perfektes Katerfrühstück.
Das ist so eigentlich so ein typisch englisches Frühstück, wie man es, wenn man auf Urlaub ist, am Frühstücksbuffet kriegt. Also so mit Speck, Bohnen, Eier. Und wenn der Kater ganz schlimm war, dann vielleicht auch diese eingelegten Würstel, die man da so gibt, die da in den Ketchup schwimmen. Mhm. Also das hilft auf jeden Fall. Vielleicht noch ein Seidel dazu.
Ja. Das lenkt zumindest ab.
Das passt immer ganz gut.
Mit dieser Person würde ich gerne eine Flasche Wein teilen.
Ja, das ist immer wieder gerne meine Frau, die jetzt, wie gesagt, nur teilweise mitarbeitet am Weingut, aber die eine wirklich gute Verkosterin ist. Also die sofort merkt, ist das ein guter Wein, ist das fällt dem Wein irgendwas, die ja sehr gute Nasen hat und ja, immer wieder gern mit ihr natürlich.
Sie wird sich freuen, wenn sie es hört.
Hoffentlich.
Ich hoffe, sie kann es auch hören.
Ja, sie wird sehr kritisch, wenn unsere Stimmen sein.
Aber wir kriegen dann ein Feedback.
Also natürlich, natürlich.
Mein peinlichster Restaurantmoment war?
Das war auch im Zusammenhang mit meiner Frau und zwar, wir haben geheiratet in Kopenhagen. Also nur wir zwei, ohne keine große Hochzeit. Und unser Hochzeitsessen war dann in einem guten Lokal in Kopenhagen mit super Weinbegleitung, also wirklich großartiges Essen. Und beim Zahlen dann hat meine Kreditkarte nicht funktioniert. Bargeld habe ich keins mitgehabt. Meine Frau war noch im Brautkleid, also das war jetzt nicht so das weiße Brautkleid, aber noch im Brautkleid. Und der Kellner hat halt dann gesagt, naja, dann musst du halt ein Bargeld holen. Und die Braut lässt als Pfand da. Also dann hat die Braut hat im Restaurant warten müssen. Ich bin ins Hotel gerannt, habe dort ein Bargeld geholt und bin dann wieder zurück und habe die Braut wieder ausgelöst. Also so, ist ja ein Brauch, wie es bei uns eigentlich Brauch ist. Nur das war wirklich, das ist echt Tatsache gewesen.
Ein Brautverzahn auf andere Ort.
Ja, genau. Ja. Das war schon ziemlich peinlich.
Eine kulinarische Sünde, die ich heimlich liebe.
Ja, da gibt es viel. Also ich bin jetzt... Käse, Leber, Käsesemmel ist jetzt nicht so heimlich. Das weiß von mir fast jeder, der mich kennt. Was ich früher gern gemacht habe, war beim Skifahren, habe ich die Skihütten extra danach ausgewählt, ob es dort Berner Würstel mit Pommes gibt. Also sollte man eigentlich nicht laut sagen, aber ich habe es halt wirklich, ich esse noch immer gerne. Ja. Berner Würstel mit Pommes, das erinnert mich halt immer wieder. So
die Kombination Schiefer. Wurst und Käse.
Ja, oder Mulfrit, Muscheln mit Pommes frites. Also das habe ich mir irgendwann in Oberpullendorf, gibt es eine Pizzeria und die haben da Muscheln und die haben auch Pommes frites. Und wie wir da zuerst einmal Muscheln mit Pommes frites bestellt haben, haben sie mich alle komisch angeschaut. Dann war ich Jahre später irgendwann in Belgien und habe gesehen, dort gibt es Mulfrit, selbstverständlich. Das ist die Nationalspeise.
Wirklich?
Ja, Nicht Mulfried gewusst. In Belgien ist Nationalspeise. Also das ist dort ganz üblich. Also es gibt eigentlich keinen Völler, den man machen kann, der nicht irgendwo hoch angesehen und legitim ist. Irgendwo ist das ganz normal. Irgendwo ist das ganz normal.
Das ist aus unseren Urwurzeln, mit denen wir irgendwo verknüpft sind und nicht wissen. Oder in den früheren Leben, die wir mal hatten.
Ja. Man muss aber ganz ehrlich sagen, es gibt in manchen Ländern nicht sehr viel kulinarische Kultur. Und dann Belgien, Holland, Pommes mit Mayonnaise und sowas ist dort. Ja, das Höchste der Gefühle.
In 10 Jahren werde ich diesen Wein trinken.
Ich hoffe, dass ich da noch einen habe, aber ich habe ein paar Flaschen weggelegt. Und zwar ist das der Blaufränkisch Urknall 2004, also der erste Wein, den ich gemacht habe. Der ist jetzt schon 21 Jahre alt und in 10 Jahren, ich bin gespannt.
Der Urknall, ist das mit dem roten Filz?
Das ist der Blaufränkisch Hochecker mit dem roten Filz, genau.
Ja, meine Abschlussfrage, mein letztes Glas Wein soll sein.
Das wird das sein, von dem ich nicht weiß, dass es das letzte ist. Und da ist ganz egal, was es ist und wenn es ein weißer Spritzer ist. Aber ich will nicht wissen, dass das letzte ist.
Mit einer Käseleberkäsesemmel.
Am besten mit einer Käseleberkäsesemmel.
Ja, dann dürfen wir uns bedanken für das sehr informative, aufschlussreiche und künstlerisch angehauchte Gespräch.
Jederzeit, gerne wieder.
Wir wissen jetzt, was wir in 10 Jahren machen. Dann müssen wir das suchen bei einer Ausstellung und nehmen eine Flasche Wein mit.
Ja, gerne.
Wir werden deinen Webauftritt verlinken und einen kleinen Eindruck vom Wohnzimmer deiner Weine bekommt man beim Titelbild. Und alle anderen, die interessiert sind, dürfen sich gerne für eine Verkostung ab Hof melden.
Telefonisch oder www.blaufränkisch.at.
Das ist die letzte Frage. Da werden dich einige beneiden, oder, um diese Domain.
Verkaufst du
das? Das weiß ich nicht, ob sie mich beweisen, aber ich glaube schon. Ja. Also das war zufällig. Vor über 20 Jahren, da war ich noch nicht einmal Winzer, weil ich mir dachte, jetzt schaue ich nach, wen diese Domain gehört und es ist gestanden, noch zu haben, habe ich natürlich zugeschlagen.
Da kannst du nochmal einen kurzen, für die letzten 10 Jahre kannst du vielleicht nochmal einen guten Deal machen.
Schauen wir mal, also für Angebote bin ich offen.
Gut, für alle, die zuhören, blaufränkisch.at ist frei.
Ich darf das jetzt nicht ausstrahlen haben, weil ich müssen.
Prost. Prost. Prost.
Zum Wohl.
Zum Wohl.
Das war's für heute mit Prost Mahlzeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt und erzählt euren trinkfreudigen Freunden davon. Feedback, Weinverbrechen und Liebesbriefe gerne an office@prostmahlzeit.at. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, ein guter Wein ist zu schade für schlechte Gesellschaft.